Herr, wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, dass wir in der Predigt das hören, was du uns aufs Herz legen willst, dass du uns hilfst, auch Schritte zu gehen in Barmherzigkeit in unserer unmittelbaren Umgebung. Danke, Herr, dass du hier bist, dass wir Veränderung von dir erleben dürfen, dass du sprichst durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns, dass wir all die Dinge, die uns jetzt noch beschäftigen, zur Seite legen können und dass wir uns konzentrieren können auf das, was du uns selbst sagen willst. Amen. Beim letzten Mal haben wir über Barmherzigkeit schon angefangen zu reden und es ging ja bei dem ersten Punkt darum, wie Gott vorgestellt werden möchte, und da ging es gerade um diesen Psalm 146. Da steht ja drin, wie der allmächtige Gott des Universums vorgestellt werden will. Da steht, er ist der Herr, der Himmel und Erde geschaffen, das Meer und alles, was darin lebt. Niemals bricht er sein Wort, den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er zu essen. Und die Gefangenen befreit er. Der Herr macht die Blinden wieder sehend und richtet die Niedergeschlagenen auf. Er bietet den Ausländern Schutz und versorgt die Witwen und Waisen. Und wir haben darüber nachgedacht und uns ist aufgefallen, dass manchmal unsere biblische Legasthenie uns auffällt, ziemlich peinlich, dass wir diese Botschaft, die fast auf jeder Seite in der Bibel zu finden ist, gerne mal überlesen. Ich schäme mich sogar ein bisschen, habe ich euch erzählt, dass ich anderen Gott manchmal nicht so barmherzig vorgestellt habe, wie er wirklich ist, weil dadurch vielleicht meine Umgebung auch den Eindruck bekommen hat, dass Gott sich genauso wie manchmal sein Bodenpersonal so wenig um die Armen schert. Wir können dann auch die Evangelien aufschlagen, haben wir gesagt, wie wird sich Jesus wohl vorstellen, und haben festgestellt, dass sein ganzer Lebensweg eigentlich so ist, als würden wir Psalm 146 lesen. Er speist ja auch die Hungrigen, er macht Gefangene frei, er macht die Blinden sehend, er richtet die Menschen auf, die niedergeschlagen sind. Sein Herz, also er fühlt mit, gehört den Witwen und Waisen, und er tut auch was. Also er fühlt und tut dann auch was. Und ich habe euch gefragt, wie konnten wir das nur so oft überlesen oder nur im übertragenen Sinn auch deuten oder sogar vielleicht sogar als nebensächlich abtun. Im Alten Testament sagt Gott schon, wie er sich das denkt, ganz klare Infos. Man soll zum Beispiel mit Absicht einiges auf dem Acker oder Weinberg stehen lassen, damit es die Armen einsammeln können. Da haben wir drüber geredet, das ist freiwilliger Verzicht auf maximalen Profit. Selbstbeschränkung der Reichen als Rechtsanspruch der Armen und Selbstbesteuerung aus Glaubensgründen. Jesus identifiziert sich bedingungslos mit den Armen. Also wir gucken nie nur in ein mehr oder weniger hübsches Gesicht. Wir sehen nie nur eine verkorkste Lebensgeschichte bei Menschen. Wir haben auch nicht nur einen wirtschaftlich bankrotten Menschen vor uns oder einen fremdaussehenden Flüchtling oder einen Menschen, der irgendeiner Sucht verfallen ist oder ein verlassenes Kind. Wir haben immer in jedem Fall ein Ebenbild Gottes vor uns, also ein geliebtes Geschöpf von Gott, ein Menschenkind, auf das der Vater wartet. Das müssen wir uns bewusst machen in all den Begegnungen. Ein Grund für Jesus, halt auch im Stall geboren und am Kreuz auch geschlachtet zu werden. Was immer ihr einem dieser Geringsten tut oder nicht tut, das habt ihr mir getan oder verweigert. Deshalb soll unser Ort eine Gemeinschaft von Menschen erleben, die entschlossen zupacken, die fachkundig helfen, die großzügig und fröhlich opfern, die sich auch selbst investieren, weil dann werden Menschen aufhorchen und dann werden Menschen ganz schön interessiert sein, weil die sagen, hey, woher kommt das, dass ihr das so macht? Weil das ist so konträr zu dem, was unsere Gesellschaft lebt. Das war der erste Punkt vom letzten Mal zusammengefasst. Der zweite war, wie alles ins richtige Verhältnis kommt. Und wir haben darüber nachgedacht, was das Besondere an Barmherzigkeit ist. Es ist ein Geheimnis, das hier Jesus so auf den Punkt bringt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wir haben festgestellt, dass der Heilige Geist das so gefügt hat, dass Jesu Glückwunsch an die Armen in zwei Fassungen überliefert worden ist. Bei Lukas hören wir, selig seid ihr Armen. Das meint die Menschen, die wenig haben von dem, was auf dieser Welt zählt und denen oft auch noch das genommen wird. Bei Matthäus aber hören wir, selig sind, die da geistlich arm sind. Und das sind die, die vor Gott nichts vorzuweisen haben, die mit leeren Händen da stehen. Die sagen, Gott, ich habe nichts zu bringen, nichts von dem, was vor Gottes Gericht irgendwie zählen würde. Und plötzlich, haben wir gesagt, stehen wir nebeneinander, die Armen und die Armen. Und plötzlich haben wir mehr gemeinsam vor Gott, als wir für möglich gehalten hätten. Und das hat Folgen. Selig sind, die da geistlich arm sind, sagt Jesus. Und Timothy Keller sagt, unser Problem ist, dass wir nicht gerne geistlich arm sein wollen. Wir möchten lieber so zur geistlichen Mittelschicht gehören, vielleicht auch nicht ganz reich, aber wir wollen auch nicht ganz arm sein geistlich. Aber Jesus sagt, ihr Lieben, das Evangelium kommt nur zu den Armen. Solange ihr also zur geistlichen Mittelschicht gehören möchtet, könnt ihr nicht gerettet werden. Werdet ihr niemals Frieden finden und wird euer Verhältnis auch zu den wirtschaftlich Armen immer schief und krumm sein. Was sagt man in so einer geistlichen Mittelschicht, haben wir uns überlegt. Zum Beispiel, gebt euch Mühe, opfert Geld, tut doch was für die Armen. Und der bürgerlich Fromme aus der spirituellen Mittelschicht sagt, oh super, wir schaffen das, wir können das. Das Problem, haben wir aber festgestellt letztes Mal, ist, entweder schafft er nicht so viel und dann liegt er ganz verzweifelt auf der Matte und ist frustriert, oder er schafft eine ganze Menge in diesem Bereich und er bildet sich was drauf ein. Also haben wir gesagt, wer Middle Class in Spirit ist, geistliche Mittelschicht, der wird entweder verzweifelt oder stolz. Und beides gleichermaßen hält ihn fern von dieser tiefen Freude, von diesem unzerstörbaren Frieden, den Gott den geistlich Armen schenkt. Es ist was schief, wenn wir meinen, wir wären was Besseres als die Ärmsten der Armen. Vor Gott sind nämlich alle Armen gleich und alle gleich arm. Und wenn wir das nicht sein wollen, haben wir ein Problem. Wenn wir denken, wir könnten das schon bringen vor Gott, ist ja besonders am Karfreitag jetzt, denken wir daran, Jesus hat alles getan. Und das war ja, was ich euch geschrieben habe, auch vor 2-3 Wochen, wo ich mit diesem Theologiestudenten da diskutiert habe. Und der hat mir irgendwas von Gnade erzählt, die nehmen ja dann immer solche Worte. Und dann sage ich, was soll das denn heißen? Ja? Und dann können die das meistens nicht erklären. Und dann habe ich ihm erklärt und sage, hey, das ist ja wie vor diesem Richter zu stehen. Und dann begnadigt er dich, das heißt, du hast Mist gebaut. Und du kriegst normal eine Strafe, aber der schenkt dir das. Das ist ein Geschenk, das ist Gnade, das ist Gnade. Und dann sagt er, ach so, ich dachte, ich habe das doch so verstanden, der Richter fragt in die Menge, wer hat denn von euch den Mist gemacht, also konkret dann, wer hat den umgebracht oder so? Und dann meldet sich Jesus und sagt, ich war's. Hat der nicht alle Schuld auf sich genommen? Und ich denke, baff, jetzt hat er recht. Jesus meldet sich und setzt sich auf die Anklagebank und ich sitze im Zuschauerraum. Ja? Ich habe nichts zu bringen. Jesus hat alles für mich getan. Das ist eigentlich die Botschaft dabei. Also wir sind alle gleich arm. Wenn wir Jesus nicht kennen würden, haben wir alle ein Problem. Präzise gesagt, dann sind wir nicht zu retten. Das ist ja auch die Botschaft von der Reformation. Da kommt der verlorene Sohn mit seinen Lumpen am Körper zum Vater, der hat nichts, was irgendwie noch für ihn sprechen könnte. Und der Vater zieht ihm ein neues Gewand an. Und ganz parallel habe ich euch von dieser Vision vom Propheten Zacharia erzählt. Er sieht diesen Hohepriester Jeshua im Tempel. Und wir wissen, die Hohepriester, die haben sich ganz oft gereinigt, bevor sie dann das Allerheiligste betreten haben im Tempel. Sie haben also das reinste und sauberste Gewand getragen, was man sich nur denken kann. Aber Zacharia sieht diesen frommen, würdigen, ernsthaften, komplett durchgeheiligten Priester in schmutzigen Lumpen da stehen. Wie, auch er in Lumpen? Warum denn das? Und dann sieht Zacharia, wie Jeshua von einem Engel das zerrissene, dreckige Zeug vom Leib gezogen wird und er bekommt ein reines Gewand, einen neuen Kopfschmuck aufgesetzt. Der verlorene Sohn und der hochheilige Priester stehen in derselben Armut vor Gott und es passiert pures, vollkommenes, reines, unverdientes, unwiderrufliches, totales Erbarmen. Und das passiert ihnen, weil einer, der es nicht nötig hatte, für sie arm geworden ist. Ihn hat man nämlich auch das Gewand, was er hatte, vom Leib gerissen und sie haben ihn ans Kreuz geheftet, diesen anderen Jeshua. Darum geht es. Und ich sehe das so, wenn wir uns aufmachen, dann gehen wir als Arme zu unseren anderen Menschengeschwistern. Und es ist keineswegs ein Akt der Herablassung, sondern eine Reise zu unseresgleichen. Nur als geistlich Arme werden wir das aufbringen, was allein Barmherzigkeit auch erträglich macht. Und das ist eine ganz tiefe Demut und Bescheidenheit und Liebe zu anderen Menschen. Wir können nur beten, Jesus, hilf uns, dass wir Menschen mit deinem Blick sehen, dass wir Menschen spüren, was du auf dem Herzen hast. Das können wir nur erbitten und dann wirklich uns so aufmachen in unseren Alltag. Und heute geht es weiter mit drittens, wie das Helfen Wunden schlägt. Conny und ich waren vor einiger Zeit in Brasilien und wir haben uns da mit einem Missionsleiter getroffen und er hat ungefähr Folgendes zu uns gesagt. Ein Elefant und eine Maus waren ziemlich beste Freunde. Dann sagt der Elefant zur Maus, lass uns Party machen. Tiere aus der ganzen Umgebung kamen zusammen, man aß und trank noch mehr und die Musik spielte und man fing an zu tanzen. Niemand konnte härter Party machen als der Elefant. Er tanzte und tanzte und war so ganz in seinem Element. Als es dann vorüber war, rief der Elefant, hey Maus, hatten wir jene bessere Party? Aber die Maus antwortete nicht. Da fing der Elefant an, die Maus zu suchen. Als er sie fand, war er zutiefst erschrocken. Da lag die Maus vor seinen mächtigen Füßen im Staub zerdrückt und zerquetscht. So ist es manchmal, sagt der Missionsleiter, wenn wir mit euch aus dem reichen Westen Missions betreiben. It's like dancing with an elephant, hat er gesagt. Geld geben ist manchmal nicht der richtige Weg. Ich habe euch schon mal erzählt, wo ich in Hamburg noch gearbeitet habe bei der GGE, dass ich dann nicht ganz klar kam als ein Junge von Dringenstein, der nie mit Bettlern zu tun hatte. Wie gehe ich damit um, wenn ich jeden Tag in der S-Bahn und in der U-Bahn Bettler begegne? Und ich habe denen Geld gegeben und das war nicht der richtige Weg, ja, weil sich einige vielleicht Drogen, Alkohol, sonst irgendwas gekauft haben. Und ich habe dann immer eine Tafel Schokolade oder einen Apfel oder so irgendwas dabei gehabt, was ich denen dann halt gegeben habe. Also Geld geben ist nicht immer der richtige Weg. Wir lösen manchmal nur schnell unsere Gewissensnot auf. Und oft heißt das, wir geben, was wir eigentlich reichlich haben, wir geben Dinge, so sind wir ja gepolt, ja, Güter, Geld, Ressourcen. Aber es geht vielmehr um Zeit, um Achtung, um Respekt für Menschen. Die Weltbank hat ein wichtiges Experiment zum Thema Armut gemacht, hat 60.000 Arme befragt, also die wirklich dann Armut verstehen und die auch verstehen, wie sie Hilfe brauchen. Und die Antwort hat die Weltbank total überrascht. Die Frage war, was macht uns arm und was brauchen wir? Und es kam raus, arm macht uns die Scham. Arm macht uns die Hilflosigkeit. Arm macht uns das Gefühl der Unterlegenheit. Die Furcht und die Sorge macht uns arm. Dass wir keine Stimme haben, macht uns arm. Die Entwicklungsexperten von der Bank, von der Weltbank, dachten zuerst an sauberes Wasser, an gute Medizin, an intakte Häuser, an gesunde Ernährung. Die Armen selbst haben gedacht an Respekt, an Würde, an die Ermächtigung, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Wir müssen lernen, Armut nicht nur materiell zu definieren, glaube ich. Was hilft den Menschen tatsächlich auf die Beine? Welche Gaben, welche Ressourcen sind auch bei den Menschen selbst vorhanden? Ich kann gut kochen. Ich kenne vielleicht jeden hier irgendwo in der Gegend. Ich weiß, wie man einen kaputten Motor flott macht. Ich kann Gitarre spielen. Ich weiß immer, wo es was billig zu kaufen gibt. Ich lese unwahrscheinlich gerne vor. Es macht einen großen Unterschied, ob wir als der große Geber kommen und als ob ich dann meine Gaben ablade oder ob ich Gaben hervorlocke, die Gott Menschen gegeben hat. Barmherzigkeit macht stark und nicht abhängig. Was Menschen selbst tun können, das sollten sie auch tun. Und wichtig ist, dass wir sie unterstützen und am besten so unterstützen, dass sie das, was sie schon können, nachher noch besser tun können. Selbstverantwortung. Was immer wir tun, ist in dem Maß barmherzig, in dem wir es mit den Menschen machen und nicht für die Menschen machen. Also es gibt ja drei Level von Hilfe. Das erste ist die unmittelbare Hilfe. Das zweite ist die persönliche Weiterentwicklung. Und das dritte ist sozialer Wandel. Nehmen wir mal eine junge, alleinerziehende Mutter, die sich überschuldet hat. Unmittelbare Hilfe ist natürlich in dem Moment der finanzielle Zuschuss. Es ist wie beim barmherzigen Samariter, dieser Galionsfigur von unserem Thema heute. Wenn einer ausgeraubt wird, dann braucht er keine Belehrung, dann braucht er keinen Bibeltext, ja? Sondern dann braucht er das erstmal das Nötigste zum Überleben. Etwas Geld, ein Bett für die Nacht, eine Zuflucht vor dem prügelnden Partner, ein Babysitter für den Besuch beim Arzt und eine warme Mahlzeit und jemanden, der vor allen Dingen zuhört. Aber das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Viel häufiger ist Entwicklung das, was nötig ist. Und das ist viel mühsamer, das ist ja auch viel aufwendiger. Es bedeutet, sich wirklich mit Menschen auf den Weg zu machen, wenn du Menschen weiterentwickeln willst. Wie gehe ich denn mit meinem Geld um? Wie lerne ich denn meine Schulden abzubauen? Wie bewerbe ich mich denn erfolgreich im Job? Wie erziehe ich meine Kinder, wenn die außer Rand und Band geraten? Wie lerne ich mit meinem Partner Konflikte zu lösen? Wie kann ich meine lückenhafte Ausbildung ausbessern? Dann machst du dich mit Menschen auf den Weg, wenn du denen so hilfst. Und viertens, wie Gott mal eben Matthäus 28 auf den Kopf gestellt hat. Gott hat gesehen, dass es uns so schwer fiel, immer in die ganze Welt hinauszugehen und die Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Also hat er den Plan B genommen, hat vor einiger Zeit in der Evangelischen Gebietsallianz, wir hatten aus Indien den Erzbischof eingeladen, der ist eingeflogen hier, weil der seit einigen Jahren für jeden Bürger dieser Stadt und dieses Dorfes betet. 12.000 Menschen beten für jeden Bürger dieser Stadt. Wir haben so eine Namensliste, wo du gucken kannst, wer für dich betet. Das machen die jetzt seit ein paar Jahren schon. Und der war dann hier und der hat gesagt, der Plan B ist also, er schickt die ganze Welt zu uns, nach Deutschland. Also wir haben uns so wenig auf den Weg gemacht und deshalb kommen ganz viele Leute jetzt zu euch. Dann machen die sich zu euch auf den Weg. Und wir sprechen jetzt nicht über politische Fragen, sondern über uns, die Gemeinde Jesu. Die Barmherzigkeit, die in Barmherzigkeit ein bisschen tiefer guckt als der Staat. Weil wir als Gemeinde hinter den gewaltigen Zahlen, hinter den organisatorischen Herausforderungen, die es auch immer gibt, wir wollen die Einzelschicksale sehen. Das sind Menschen, die nicht aus Reiselust auch hierher gekommen sind oder wegen ihrer Armut. Das sind Menschen, die in ihrem Land an die Religionspolizei verraten worden sind. Menschen, die ihre Familie vor dem Krieg retten wollten und so weiter. Unabhängig also von diesen ganzen politischen Problemen, die man so oder so anpacken kann, sind diese Menschen ja jetzt da. Und die Gemeinde Jesu hört es wieder. Ich war doch fremd, sagt Jesus, ich war geflohen, ich war krank, ich war orientierungslos, ich verstand diese fremde Welt nicht und ihr wart für mich da. Weil ihr mich liebt, wart ihr da. Ihr habt geholfen, ihr wart gastfreundlich. Ihr seid mehr als eine zweite Meile mitgegangen. Ihr habt nicht geschwiegen, als Rattenfänger mit ihren Brandreden Angst geschürt haben. Ihr habt euch schützend dazwischen gestellt, als mit Feuer gezündelt worden ist. Ihr habt um Verständnis geworben. Und die Frage ist, leben wir das so? Und selbst wenn Täter zu uns hier in die Gemeinde kommen würden, müssten wir ganz real werden lassen, was wir glauben. Barmherzigkeit gilt auch allen Sündern. Und das fängt ja bei uns selbst schon an. Das hebelt ja natürlich das Recht nicht aus, aber lasst uns bitte nicht überrascht sein, wenn hier Menschen sind und in die Gemeinde kommen und uns begegnen, die nicht 100% nach Gottes Vorstellung leben und die vielleicht ganz schön Mist gebaut haben in ihrem Leben, vielleicht noch gestern. Es ist okay, wenn du nicht okay bist. Das ist ja kein Spruch von mir, das ist eine Überzeugung, weil ich Jesus kennengelernt habe. Jesus Christus starb für die Schwierigkeiten, für die Unvernünftigen. Der starb auch für die Wiederholungstäter. Er starb für die Uneinsichtigen, die mit guten Vorsätzen und schwachem Willen, schnell Verführbaren und Undankbaren, die alles wie selbstverständlich einsacken. Er starb für die, die heute ihre Schuld bekennen und es morgen wieder übel treiben. Dafür ist Jesus gestorben. Paulus nennt das, er starb für seine Feinde. Und ich sage das mal anders und ich sage das mal einfach, ich sage das mal spitz. Er starb für mich, er starb für dich, er starb für uns. Für geistlich bankrotte Wesen, bei denen bis zum Ende ihrer Tage nur sehr bedingt Besserung in Aussicht ist. Darum tut Geduld Not. Apropos Geduld, vielleicht erleben wir dass Jesus mit uns ungefähr so wie so eine Kindergartenerzieherin, die einem etwas verpeilten Dreijährigen in seine Winterschuhe helfen soll. Mühsam geht das, es wird gestoßen, es wird gezerrt, es wird geschoben und dann geht es endlich. Erst der eine, dann der zweite. Und als es endlich geschafft ist, sagt der Kleine, aber die Stiefel sind ja falsch rum. Tatsächlich, alles zurück und von vorne. Unter krassem Zerren und Ziehen erst raus und dann wieder rein, dieses Mal richtig herum, rechts und links stimmt jetzt. Die Erzieherin ist schon ein bisschen genervt, aber dann ist es endlich geschafft. Da guckt sie der Kleine an und sagt, das sind gar nicht meine Stiefel. Die Erzieherin spürt, wie die Angst in ihr hochkriecht. Hässliche Worte liegen ihr auf der Zunge, die wollen an ihren Lippen vorbei nach draußen. Warum sagst du das erst jetzt, schnaubt sie, während sie die Schuhe wieder von den Füßen zerrt. Weil sie meinem Bruder gehören, aber Mama hat gesagt, ich soll sie heute tragen, weil es so kalt ist. Jetzt ist es bald soweit. Die Erzieherin ist bereit, wirklich alle Pädagogik zu vergessen, einfach loszubrüllen, wieder stoßen, wieder schieben, zerren, ruckeln, bis die Schuhe zum dritten Mal am Fuß sitzen. Fertig. Geschafft. Jetzt brauchst du gleich erstmal einen Kaffee. Nur eins noch, bevor sie den Kleinen losschicken kann. Sag mal, wo hast du denn deine Handschuhe? Die Antwort von dem Kleinen, ach, die habe ich vorne in die Stiefel gestopft. Was ich sagen will, ist, Geduld ist die kleine Schwester von der Barmherzigkeit. Ja? Geduld ist die kleine Schwester der Barmherzigkeit. Und fünftens und letztens, wie unsere Gemeinde ein Ort der Barmherzigkeit werden kann. Conny und ich haben eine Zeit lang, Conny vor allen Dingen ein paar Monate in Willow in Chicago beim Care Center mitgearbeitet, wo wirklich arme Menschen kommen und die Essen ausgeteilt bekommen. Und die sind dann immer, die gehen also in einen ganz großen Supermarkt da bei uns rein, das ist alles ein bisschen größer in den USA, können ganz normal einkaufen. Und dann hat Conny denen geholfen, die Lebensmittel zu ihrem Auto getragen. Und dann am Kofferraum, während sie das eingeladen hat für die armen Menschen, auch eine Würdefrage, ja, hat sie dann gesagt, darf ich noch für sie beten? Und dieser Weg, haben wir festgestellt, auch nochmal, wenn man Barmherzigkeit lebt, beginnt gar nicht mit Events, bei denen wir Menschen zu uns einladen, sondern mit folgenden fünf wichtigen Schritten, die ich euch noch mitgeben will. Das erste ist, wir hören auf Gott und versuchen rauszufinden, was er hier in Gladenbach tun möchte. Herr, was willst du in dieser Stadt mit uns bewegen? Wo kann ich einen Unterschied machen? Wir finden also gleichzeitig raus, was wir lernen können an diesem Ort, über diesen Ort und fangen an, betend durch die Straßen zu laufen und fragen, was kümmert dich alles, Herr? Was liegt dir auf dem Herzen? Was legst du mir aufs Herz? Das Zweite, und dann tun wir mit den Menschen und für sie das, was gerade nötig ist. Also Großes und Kleines, unmittelbare Entlastung und erste Hilfe, aber so eine Art lokale Entwicklungshilfe, gerne in Partnerschaft mit anderen, die sich um diese Stadt auch bemühen. Und drittens, wir möchten tiefe, bleibende Gemeinschaft mit Menschen pflegen, also Freundschaften pflegen, Partnerschaften zum Wohl von unserer Umgebung, nicht mit Hintergedanken, sondern ganz und gar, weil das in sich so wertvoll ist, für uns und für sie, bis es nicht mehr heißen wird, hier sind wir und dort sind die. Das vierte ist, es ist absolut unvorstellbar, dass wir bei all dem nicht mit Leuten ins Gespräch kommen und davon erzählen, wem wir folgen, wer uns trägt, warum wir das auch tun und von wessen Erbarmen wir eigentlich leben. Undenkbar, dass wir das eigentlich verschweigen, dass wir für Menschen beten, dass wir undenkbar, dass wir ihnen vorenthalten, welchen Reichtum an Würde und Vergebung und Neuanfang und Heilung und Tröstung und Lebenskraft und Umkehr des Lebens und Hoffnung und Liebe auf sie wartet, wenn sie anfangen, mit Jesus zu leben. Und fünftens, wir bitten und erklären und ermuntern und erzählen und bezeugen und hoffen, dass Menschen natürlich Jünger Jesu werden. Und dann erst überlegen wir mit ihnen zusammen, ja, was müsste denn hier, wie müsste denn eine Gemeinde aussehen? Ja, wie kannst du Gott besser kennenlernen? Wie kannst du geistlich wachsen? Wie kannst du Gemeinschaft erleben? Wie kannst du Gaben einsetzen? Wie kannst du gute Haushalterschaft in deinem Leben leben? Das ist das Letzte dann. Ich glaube, dass das für uns als Gemeinde hier, dass durch gelebte Barmherzigkeit in unserer unmittelbaren Umgebung, dass eine Tür für uns aufgeht. Aber ich glaube, es könnte sein, dass du und ich das Evangelium auch dann nochmal ganz neu selbst verstehen lernen. Weil wenn wir Jesus nacheifern, wenn wir Jesus, unserem Herrn, an den wir jetzt besonders denken, nacheifern, unserem Retter, unserem Heiland, dem Barmherzigen, der seine Jünger ruft, der nicht sagt, jetzt baut euch mal ein schönes Gemeindehaus und baut euch da irgendwas und schaut mal, wen ihr da reinbringen könnt, sondern der mit uns durch unsere Gegend geht, um zu helfen, um zu befreien, um zu vergeben, um zu berufen, um zu trösten, um rauszufordern. Und die Menschen wegleitet von ihren ganz persönlichen Götzen, die sie einschränken, heim zum Vater in eine ganz neue Gemeinschaft und Freiheit. Und ich bin überzeugt, am Ende, wenn wir uns auf diesen Weg machen, werden wir sagen, ja, mit all den Christen waren wir als Gemeinden in dieser Gegend ein Ort der Barmherzigkeit. Aber vor allen Dingen werden wir sagen, only God, nur mit Gott, nur mit Jesus konnten wir das überhaupt tun. Wir alleine hätten es nicht geschafft. Amen.